Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen schönen guten Abend. Linke Politik und die Krise der Linken. Ein Gespräch mit dem Theatermacher Volker Lösch. Die Wut, die bleibt. Eine Theateruraufführung bei den Salzburger Festspielen und Kunst in Industriebrachen. Das E-Book-Festival in Leipzig. Die Krise in der Linkspartei hat sich in dieser Woche weiter zugespitzt. Der Fraktionschef Dietmar Bartsch hat seinen Rückzug angekündigt. Zerbröselt nun die Fraktion? Spaltet sich die Partei? Wird sie bedeutungslos? Die wohl populärste linken Politikerin Sarah Wagenknecht denkt seit Monaten laut über die Gründung einer eigenen Partei nach. Keine Frage, dies alles geht an die Substanz. Ist das Projekt Die Linke gescheitert? Darüber möchte ich nun mit dem Regisseur Volker Lösch sprechen. Er hat in vielen, vielen Theaterinszenierungen politische Themen ins Zentrum gestellt. Er hat seine Theaterarbeiten mit journalistischen Recherchen aufgeladen und mit den Mitteln seines Theaters gewissermaßen Feldforschung betrieben. Wobei das Feld, das er erforscht, die Gesellschaft ist mit allen Konflikten und Verwerfungen. Die Stichwörter Armut, prekäre Arbeitsverhältnisse, die Bildungsmisere, die Folgen von Deregulierung und Privatisierung. Und jetzt ist er am Telefon. Volker Lösch, einen schönen guten Abend.
Guten Abend.
Vor 6 Jahren hat Die Linke ihren 10. Geburtstag gefeiert und Sie haben in einer fulminanten Rede die Partei ermutigt, entschieden und offensiv in die Zukunft zu blicken. Und gegen Ende Ihrer 25-minütigen Rede haben Sie die Parteimitglieder mit folgenden Worten ermutigt.
Schärft also erstmal euer Profil, spitzt eure Positionen zu, tretet geschlossener auf, werdet glaubwürdiger und geht Kompromisse erst dann ein, wenn ihr euer eigenes Potenzial entwickelt und entfaltet habt. Ich wünsche dir, dass du eine durch und durch progressive, solidarische, egalitäre und undogmatische Linke wirst, die für soziale Gerechtigkeit, für Emanzipation und Vielfalt kämpft. Und dass du dir in diesen visionslosen Zeiten die Zeit dafür nimmst, der rechten Erzählung des Nationalismus, der Abschottung und der Waffengewalt eine große, eine linke, eine humanistische Erzählung entgegenhältst.
Das also war vor 6 Jahren ein Weckruf an die Linke. Was würden Sie denn, Herr Lösch, heute der Partei zurufen? Wäre das vielleicht ein Abgesang, eine Trauerrede oder gar eine Anklage wegen der vertanen Chancen?
Ja, schwierig zu formulieren, ob das ein Genre dann wäre. Wenn ich mir das selber jetzt nochmal so anhöre, muss ich sagen, da ist ja dann auch alles falsch gemacht worden, was man falsch machen kann in der letzten Zeit. Und das Traurige ist, dass die Linke, und dabei bleibe ich, weit, weit hinter ihren Möglichkeiten zurückbleibt, weil zurzeit niemand weiß, wofür diese Partei gerade steht. Und es findet eine fürchterliche, kaum anzuschauende Verschwendung statt, gerade von Talent, von Energie, von Idealismus. Das heißt, also diese anstehende Trennung, über die jetzt überall geredet wird, die ist sowas von mehr als überfällig. Mhm. Denn jeder weitere Tag in diesem Zustand und der weiteren Suche nach Kompromissen von zwei Lagern, die sich existenziell einfach nicht mehr verstehen, schadet, glaube ich, auch nicht nur dem Anliegen der Partei der Linken, sondern überhaupt linker Politik grundsätzlich. Dieser Abschied ist wirklich so wichtig, dieser Wagenknecht-Fraktion. Es gibt inzwischen so viel junge Menschen in der Linken. Diese Partei ist inzwischen diverser, jünger, unideologischer, auch weiblicher, migrantischer, bewegungsorientierter geworden. Und die sitzen alle in den Startlöchern. Die warten darauf, dass es jetzt diese Klarheit gibt, würden aufblühen, glaube ich. Das ist, glaube ich, so, wenn man aus einer sozialen Gruppe einen Störenfried rausnimmt, der ständig dagegen redet und auch die Grundsätze der Gruppe nicht mehr anerkannt, ja, ist das dann eine Befreiung für die anderen. Und ich glaube schon, dass es da eine Klarheit geben kann und ein deutlicher Ruck nach vorne stattfinden kann.
Also erlebe ich an diesem Abend einen optimistischen Volker Lösch?
Unbedingt, ja. Also sonst kann man ja nicht mehr, sonst macht es ja keinen Spaß mehr, weiterzuleben. Das muss schon so sein. Nee, ich glaube wirklich dran. Also das ist wirklich jetzt wichtig. Und ich finde es eine Frechheit, einfach so lange damit zu warten, alle hinzuhalten. Es ist so eitel auch und so selbstbezüglich. Alle warten, bis Frau Wagenknecht jetzt verkündet, dass sie jetzt das machen möchte. Aber die Drecksarbeit möchte sie nicht machen. Das Fußvolk soll dann schon die Strukturen organisieren. Aber sie sitzt jetzt in Saarbrücken. Das ist eine sogenannte zerrüttete Ehe, da ist nichts mehr zu machen. Das ist einfach Schluss, jetzt Ende und nach vorne schauen und weitermachen.
In Ihren Theaterarbeiten haben Sie die drängenden Fragen ja immer wieder angesprochen. Die soziale Gerechtigkeit, die Kluft zwischen Arm und Reich und immer wichtiger ja auch der Klimawandel, den die sozial Schwächsten weltweit und auch in Deutschland als Erste zu spüren bekommen. Warum erreicht die Linke mit diesen Themen keine 10, keine 20 oder sogar 30% der Menschen, die Sie ja in Ihrer Rede vor 6 Jahren visionär als Ziel genannt haben?
Ja, weil das, was Sie eben beschrieben, nur einen Teil der Linken vertritt. Und weil die Linke sich damit beschäftigt, die letzten Jahre, sich genau um diese Dinge zu streiten. Und ich habe diesen Widerspruch persönlich, wie Sie auch selber beschrieben haben, eben über meine Arbeiten auch nie verstanden. Diesen angeblichen Widerspruch zwischen Klassenpolitik und zwischen Klima- und Gender-Themen. Ich persönlich habe das immer parallel betrieben und es bringt überhaupt nichts, Großstadt-Linke gegen vermeintlich wahre Linke auszuspielen. Das ist ein komplett absurder Vorgang, den man auch nur vielleicht versteht, wenn man in der Partei drin ist. Linke stehen schon immer für soziale Gerechtigkeit, für Antikapitalismus, aber eben auch für Klimaschutz, für Antifaschismus, für Gleichberechtigung, für LGBTQ-Freundlichkeit. Das kann man doch nicht voneinander trennen. Das ist mir unerklärlich, warum das gemacht wird. Weil es geht um ein Menschenbild und das hat etwas mit Gleichberechtigung und mit Menschenwürde zu tun. Und da kann man doch nicht so tun, als wenn es lediglich um Klassismus und Nationalismus geht. Und diese Themen werden von dem Teil der Partei, by the way, auch von überwiegend Älteren vertreten. Und die nachrückenden jungen Generationen sind da inzwischen viel, viel weiter.
Begriffe sind ja in der politischen Diskussion sehr wichtig. Von Klasse, Klassenbewusstsein ist eigentlich nirgends mehr die Rede, wohl aber von der Eigenverantwortung des Individuums. Mit diesen Begriffen sind ja zugleich auch Programme gemeint. Warum verschwinden denn solche Begriffe aus dem Diskurs? Warum tauchen neue Begriffe auf? Ist da der Zeitgeist der Regisseur?
Es ist nicht der Zeitgeist, ich würde es ganz klar als Neoliberalismus bestimmen. Das ist das System, dem wir nachgehen, gesellschaftlich als auch politisch, die letzten 40 Jahre ungefähr. Und da ändert sich natürlich auch der Sprachgebrauch. Und es ist ja nicht so, dass Linke sich nicht mehr für die Schwächeren einsetzen, wie immer behauptet wird, und sich nur noch um Gender-Themen kümmern. Das ist einfach eine böswillige Unterstellung. Es gibt wahnsinnig viel, was da getan wird. Also nehmen Sie ja zum Beispiel nochmal Carola Rakete, die ja jetzt als eine Flüchtlingsaktivistin von der Linken nominiert wird. Dann heißt es, das hat nichts mit Links zu tun. Und dann frage ich mich, Entschuldigung, es ist eine Frau, die sich dafür engagiert hat, Kriegsflüchtlinge vor dem Ertrinken zu retten. Gerade sie verbindet ja Klassenpolitik mit Klimapolitik, weil sie diejenigen rettet, die aufgrund von Klassenfragen fliehen müssen. Also mehr Klassenpolitik geht eigentlich gar nicht. Und das nicht anzuerkennen, dass das der richtige Weg ist und nicht zu sehen, dass das linke Politik im 21. Jahrhundert ist, ist mir unerklärlich. Also ich finde das absolut richtig und einen wichtigen Bestandteil von einer linken Politik der Zukunft, die wieder mehr Leute erreicht, solche Menschen einzubinden, die auch außerhalb von einer Partei sich für linke Themen engagieren und mit ihrer Persönlichkeit dafür stehen. Für mich ist eine zeitgemäße heutige linke Partei eine Partei der vielen. Wenn es da eine Entscheidung gäbe, und die wird es ja jetzt hoffentlich bald geben, also das kann man nur allen wünschen, dann glaube ich, ist da so gar eine große Chance da. Und da würde ich sogar dabei bleiben, was ich damals gesagt habe. Das hört sich zwar wie Realsatire an, wenn man sich das heute anhört, aber ich habe damals der Linken mehr als 20% prophezeit, wenn sie sich fokussieren auf ihre ureigenen Themen. Und das wäre mein großer Rat. Konzentriert euch auf eure Themen. Da gibt es überhaupt keine Konkurrenz. Die AfD ist natürlich keine Konkurrenz, weil es eine menschenfeindliche Partei ist. Linke Politik ist menschenfreundlich. Also da hätte ich überhaupt gar keine Angst davor. Das ist der Rat, den ich hätte, sich zu fokussieren auf die ureigenen linken Positionen und Themen.
Ist Ihnen denn mit den theatralen Mitteln gelungen, das Bewusstsein der Menschen zu schärfen oder sogar ein verändertes Verhalten zu bewirken? Wie beurteilen Sie denn Ihre eigene Arbeit oder die Wirksamkeit Ihrer Arbeit vor den aktuellen Diskussionen?
Ja, ist schwer zu beurteilen, wenn man es nicht messen kann. Ich habe sehr viele Arbeiten in Dresden gemacht, mache jetzt gerade wieder eine, habe am 6. Oktober Premiere da. Und das sind immer die gleichen Themen und da ist einer Menschenfeindlichkeit ein Thema. Und Antidemokratie ist jetzt gerade ein großes Thema, antidemokratische Einstellungen. Und ich kann nur sagen, wir haben im Theater immer dafür gekämpft, dass wir Gegenerzählungen haben. Und die Linke ist verantwortlich für Gegenerzählungen, für Utopien und die Formulierung der Hoffnung auf eine andere, auf eine bessere Gesellschaft. Das kann man natürlich alles dann mit praktischen Dingen unterlegen und auch beschreiben, wie man es machen möchte. Aber das ist das, was mir auch in der Linken fehlt. Wo sind diese Erzählungen? Wo sind die Utopien, die genannt werden in Bezug auf eine Gesellschaft? Ist doch klar, dass man die nicht erreicht, 1:1, aber man muss sie doch als Ziel haben. Man muss doch vorgeben, was man braucht. Und da ist doch eine ganz klare Ansage zu sagen, wir möchten nicht mit dem System, ich nenne es halt immer noch Kapitalismus, in dem wir gerade leben, die ganze Welt vernichten über das Klima, sondern wir möchten weiterleben. Auch die nächsten Generationen haben ein Recht, einigermaßen angemessen zu leben, und zwar weltweit, nicht nur in Westeuropa. Das ist eine positive Erzählung. Oder eine positive Erzählung wäre auch, dass man menschenfreundliche Politik macht, dass man sich für die Marginalisierten und Schwachen in der Gesellschaft einsetzt, ohne sie gegen andere Schwache, die auf dem Mittelmeer sitzen und teilweise ertrinken, auszuspielen. Das sind für mich Utopien, die fehlen und die aber ganz klar sind. Und da, glaube ich, gibt es große Mehrheiten in unterschiedlichsten Konstellationen, die man aktivieren könnte, wenn man da nur klar und kompromisslos ist.
Ich will über einen weiteren Begriff oder eine weitere Utopie noch kurz sprechen. Nils Minkmar hat heute in der Süddeutschen Zeitung in einem Artikel über die Linken Schiller zitiert: Alle Menschen werden Brüder. Ist dieser Traum ausgeträumt, endgültig?
Nee. Nee, im Gegenteil. Also die DNA einer linken Partei ist Internationalismus und ihre Solidarität mit allen. Das heißt, alle Menschen sind gleich zu behandeln, haben die gleichen Rechte und deshalb darf es keinerlei Bevorzugung geben wegen Hautfarbe, Herkunft, Geschlecht oder sexueller Orientierung. Das sind alles Menschenbilder aus dem letzten Jahrhundert und das hat auch der letzte Hinterwäldler zu kapieren. Und wenn nicht, dann soll er oder sie AfD wählen, aber nicht links, denn Linke sind keine Menschenfeinde.
Die Krise der Linkspartei, Anmerkungen, Einschätzung und die Formulierung von Utopien. Der Theaterregisseur Volker Lösch war das. Herr Lösch, Dankeschön. Guten Abend.
Guten Abend.
Mareike Fallwickel ist eine Autorin aus Salzburg. Sie hat mehrfach die Salzburger Festspiele kritisiert. Nicht die Kunst, die dort gemacht wird, sondern das Elitäre und die Folgen, die der Stadt daraus erwachsen. Im vergangenen Jahr hat Fallwickel den Roman Die Wut, die bleibt veröffentlicht. Das Buch ist in Österreich sehr positiv aufgenommen worden. Und nun kommt bei den Salzburger Festspielen, und das ist natürlich apart, dieser Roman in einer Fassung fürs Theater auf die Bühne. Jorinde Dröse hat die Uraufführung inszeniert. Hier hören wir sie und wir hören ihre Begeisterung über dieses Buch.
Ich habe das kurz nach dem Lockdown gelesen und gedacht, das ist das Buch, was ich machen möchte. Das ist das Buch der Stunde, weil ja, im Grunde genommen alle Diskurse um Gleichberechtigung, Mental Load, Care-Arbeit, Vereinbarkeit, aber auch sozusagen alle feministischen Diskurse in einer Geschichte eint. Mareike Fallwickel schafft es einfach so, liebevolle Figuren dabei zu schreiben. Also es ist nie Papier oder es ist nie zu diskurslastig. Und ich habe das gelesen und habe gedacht, das möchte ich machen, das möchte ich sehen.
Die Regisseurin Jorinde Dröse. Martin Pesel hat die Uraufführung im Salzburger Landestheater für Fazit gesehen und ist jetzt von dort zugeschaltet. Herr Pesel, schönen guten Abend.
Schönen guten Abend, Herr Röhlke.
Mit einer ganz harmlosen Frage: Beim Abendessen beginnt die Geschichte, die die Autorin Fallwickel erzählt. Haben wir kein Salz? Was löst diese einfache Frage aus?
Diese Frage löst aus, dass Helene, etwa 40-jährige Mutter dreier Kinder, sich auf diese Frage ihres Mannes hin ganz spontan im Lockdown beim Abendessen vom Balkon der Wohnung in den Tod stürzt, ganz unvermittelt. Das ist der Text, der den Roman startet. Hier im Salzburger Landestheater beginnt das Stück etwas anders, nämlich mit dem Schluss des Romans, wo die Urkraft der Geburt beschrieben wird. Also wir erfahren zuerst unglaubliche Sätze einer Mutter, die zum ersten Mal ihr Kind in Händen hält, nur um dann einzusteigen, dort, wo auch der Roman einsteigt, nämlich mit diesem Satz, haben wir kein Salz und dem Sprung vom Balkon. Und dann geht's los. Es folgt die Geschichte abwechselnd zweier Figuren, die von diesem Ereignis betroffen sind. Da ist Zara, die beste Freundin der Verstorbenen seit Kindheitstagen, die eigentlich nur einen Kuchen bei der trauernden Familie vorbeibringen wollte, aber dann bleibt und dem komplett überforderten Witwer zur Hand geht und noch länger bleibt und den Haushalt macht, sich um die Kinder kümmert und somit selbst kinderlos eine erfolgreiche Krimi-Autorin in einem großen, schönen Haus irgendwie so halb freiwillig genau in diese Rolle der Frau rutscht, auf der alles lastet, die aber eigentlich keine Macht hat, was ihre Freundin letztlich in den Selbstmord getrieben hat. Und die andere Figur, deren Laufbahn wir verfolgen, ist dann Lola, die gerade 15 gewordene Teenager-Tochter von Helene. Die geht den gegenteiligen Weg. Die schließt sich einer Selbstverteidigungsgruppe, ja, einem Boxclub für Frauen an und wird dann Teil einer solidarischen Viererklique, die sich nichts mehr gefallen lässt und Rache an allerlei Männern übt, die Frauen je was angetan haben. Zwei sehr unterschiedliche Stränge, der eine eher ein bisschen ins Jugendtheater gehende, weil ja auch Jugendliche die Identifikationsfiguren sind, und der andere eher für Menschen meines Alters nachvollziehbar, die Geschichte von Sarah, die in diesem Haushalt quasi stecken bleibt, die aber sehr schön zusammenfinden.
Sind das denn Geschichten über Überforderung, kann man das so sagen? Also die beiden werden einfach nicht mit den Situationen fertig?
Naja, sie gehen sehr unterschiedlich mit der Situation um. Lola wirft Zara ja dann auch sehr schnell vor, dass sie durch diese Opferrolle, in die sie sich hineinbegibt, anstatt ihr zu danken, sagt sie, naja, du bist hier, du schadest eigentlich allen Frauen, indem du dir das einfach gefallen lässt, nur weil der Witwer arbeiten muss und zu spät von Terminen zurückkommt und von seiner Überforderung nichts abgeben möchte, sozusagen. Lola geht den Weg der Nicht-Überforderung. Lola schlägt zurück und Sarah lernt das irgendwann auch. Und zwischendrin erfahren wir ganz viel über diese Themen, die die Regisseurin in dem O-Ton auch angesprochen hat. Care-Arbeit und MeToo und Opfer-Täter-Umkehr. Mhm. Und das alles wird aber überhaupt nicht mit einer platten Pädagogik rübergebracht, sondern findet immer durch die Auseinandersetzung zwischen Figuren statt. Und dadurch kann man eigentlich gar nicht angewidert mit den Augen rollen, sondern man ist bei diesen Figuren, man versteht sie. Und es ist vor allem auch so, dass nicht die Männer immer an allem schuld sind, sondern die Geschichte zeigt uns einfach, dass diese Last, die auf den Frauen und eben gerade auf Müttern lastet, etwas ist, was in der DNA der Gesellschaft sich festgesetzt hat in den letzten Jahrtausenden und wo es sehr schwer ist, wieder rauszukommen. Ja. Außer indem man halt wieder ins andere Extrem übergeht.
Beschreiben Sie doch, Herr Pesel, ein bisschen das, was Sie gesehen haben auf der Bühne. Wie erzählt Jorinde Dröse nun diese Geschichte?
Ihre Fassung hält sich im Wesentlichen sehr stark an den Roman und an die sehr nachvollziehbare, aber unverbrauchte Sprache von Mareike Fallwickel. Das führt dazu, dass teilweise weniger gespielt als beschrieben wird, besonders am Anfang. Also da sagen dann eher Figuren, die herumstehen, Lola schreit, anstatt dass Lola wirklich schreit. Aber das verdichtet sich immer mehr. Wir haben dann in weiterer Folge großartige Ausbruchmomente von den wichtigsten Figuren. Das ist Anja Herden als Sarah, das ist Nelly Fischer-Benson als Lola, aber auch vor allem Johanna Banzer in der Rolle der Helene, die zwar eigentlich am Anfang schon verstorben ist, aber dann immer wieder in andere Figuren schlüpft und auch Sarah immer wieder erscheint und mit ihr Dialoge führt, die Sarah natürlich in Wirklichkeit nicht mehr mit ihrer Freundin führen kann. Auf der Bühne sehen wir einen weißen Kasten, erhöht, zugänglich von vorne und hinten durch je eine Treppe. Und dieser Kasten dient abwechselnd als Helenes Wohnung und als Sarahs Haus. Es ist eine Wand des Grauens auf der Seite, wo der ganze Haushalt auf Sarah einbricht. Und immer wieder auch der jugendliche Freund auf der anderen Seite, Leon, der dann am Schluss aus dem Haus vertrieben werden muss. Es ist eine abstrakte Lösung gefunden, die aber sofort einleuchtet. Also wir sind in diese Geschichte hineingezogen und das auf sehr natürliche Art und Weise.
Wir wollen jetzt auch einen Szenenausschnitt hören und da sprechen Lola, die älteste Tochter von Helene, zusammen mit ihrer Freundin Sunny.
Ich meine, so fängt das doch an mit der Scheißprägung von euren Müttern. Euch wurde jahrzehntelang eingeredet, dass ihr eine Augenweide sein müsst für die Männer.
Eine schmale Taille wie von einem Korsett, aber trotzdem nice Hupen.
Ihr wurdet gedrillt, euch hässlich zu finden.
Zu dick?
Zu dellig.
Damit ihr teure Creme kauft.
Und diese dummen Magazine mit diesen dämlichen Diäten drin.
Und euch operieren lassen. Fett absaugen.
Und eure Vorbilder waren eure Mütter.
Die haben das Spiel mitgemacht und euch mit reingezogen.
Voilà.
Soweit dieser Szenenausschnitt. Herr Pesel, in der Besetzungsliste ist auch die Choreografin Susan Demirkan aufgeführt. Welche Rolle spielt denn Tanz in dieser Produktion?
Ja, der Tanz wird immer dann eingesetzt, wenn es gewalttätig wird. Also wenn diese vier jungen Frauen aus ihrem Boxclub heraus Männer angreifen, wenn sie zurückschlagen. Das ist auf eine sehr abstrakte Weise tänzerisch umgesetzt. Ich fand das am Anfang etwas schwierig. Ich war der skeptisch gegenüber, weil ich fand, dass diese Ästhetisierung den Akt selbst etwas klein macht oder verharmlost. Aber mit Fortschreiten des Abends wird diese Ballettvariante immer bizarrer. Die Tänze werden immer lustvoller und dann hatte ich eigentlich auch Lust, mir das auf diese Art und Weise anzuschauen.
So wie Sie es schildern, Herr Pesel, ein starker Theaterabend bei den Salzburger Festspielen.
Ein wirklich starker Theaterabend und ich muss auch dazu sagen, dass hier in dieser elitären Festspielstadt, die viel auf ihre Kultur hält, aber mit den Sorgen der Bevölkerung nicht klarkommt, was sich daran zeigt, dass hier kürzlich bei der letzten Wahl 20% in der Stadt die Kommunistische Partei gewählt haben, dass diese Stadt jetzt Standing Ovations für Mareike Fallwickel und für dieses tolle, natürlich auch hauptsächlich aus Frauen bestehende Team geleistet hat bei der Premiere, das ist schon was ganz Besonderes.
Die Wut, die bleibt, das Theaterstück nach dem gleichnamigen Roman von Mareike Fallwickel bei den Salzburger Festspielen, inszeniert von Jorinde Dröse. Aus dem Landestheater Salzburg war das Martin Pesel. Herr Pesel, ich danke Ihnen.
Schönen Abend noch.
Fazit Festival.
In Leipzig hat heute Abend die E-Book begonnen. Dieses Kürzel steht für Industriebrache Umgestaltung. Es ist ein Festival für urbane Kunst und es bespielt ehemalige Industriebrachen. Entstanden ist das E-Book Festival 2006 in Merane, einer Kleinstadt in der Nähe von Chemnitz. Jahr für Jahr werden seitdem andere verlassene Industriegebäude zum Ausstellungsort für eben diese urbane Kunst. Und in diesem Jahr gastiert die E-Book zum ersten Mal in Leipzig und zwar in einem ehemaligen Bahnausbesserungswerk. Unser Sachsen-Korrespondent Alexander Moritz hat die ersten Eindrücke von diesem Festival gesammelt.
Mit einer Farbrolle verstreicht Hammer Wilson flüssiges Pink auf einer Mauer. Letzte Handgriffe für zwei übergroße Gesichter im Comic-Stil. Es riecht nach frischer Farbe und alten Ziegelsteinen. Die Illustratorin aus den Niederlanden ist Meisterschülerin an der Kunsthochschule Leipzig. Für sie ist das Urbankunstfestival E-Book eine Gelegenheit zum Experimentieren.
Ich wollte schon sehr lange eine große Fläche, so eine Wand malen. Mir hat interessiert, dann meine Sachen halt groß zu skalieren, zu sehen, was passiert. Aber was ich vor allem finde, was es ausmacht, ist halt die Atmosphäre und Leute aus ganz vielen unterschiedlichen Ländern und auch ganz viele Frauen, was bei Street Art nicht immer so der Fall ist, dabei sind.
Rund 80 Kunstkollektive und Einzelartists beteiligen sich am E-Book-Festival für urbane Kunst. Zwei Wochen hatten sie Zeit, sich die weitläufigen Hallen und verlassenen Nebenräume des ehemaligen Reichsbahn-Ausbesserungswerks Leipzig künstlerisch anzueignen. Mit Wandgemälden etwa, Installationen oder Videoperformances. Das ehrenamtlich organisierte Festival stellt das Arbeitsmaterial. Darüber hinausgehende Honorare gibt es nicht. Trotzdem habe es 10-mal so viele Bewerbungen gegeben wie Ausstellungsplätze, erläutert die Mitkuratorin Rahel Pötschke.
Wir schauen, dass wir so eine gute Waage finden zwischen installativen Arbeiten, zwischen Wandarbeiten. Wir haben dieses Jahr auch relativ viel so Visual Arts. Wir versuchen einfach, das Programm so facettenreich wie möglich zu gestalten. Der Auswahlprozess ist sehr anonym, weil die KünstlerInnen bewerben sich mit 3 Fotos von aktuellen Arbeiten und wir entscheiden wirklich nur nach der Kunst.
Vorgaben für die beteiligten Künstlerinnen und Künstler gibt es nicht. Kai Niederhausen, Künstlername Seymour, ist aus Köln gekommen. Bei der E-Book ist er zum 2. Mal. Er hat einen auf dem Gelände verrottenden Lieferwagen geborgen. Weiß gestrichen ist das Fahrzeug nun Teil seiner Installation.
Dieses ganze Konzept ist einfach ein Traum und du kriegst hier Flächen geboten, die du vielleicht auch wirklich nur einmal im Leben geboten bekommst. Ne? Und solchen Orten finde ich es super spannend, nochmal neues Leben einzuhauchen in solche Objekte.
Im ehemaligen Heizhaus hat er ein Fenster mit farbigem Glas umgestaltet. Beteiligt war die Werkstatt, die auch das Glas für das Gerhard-Richter-Fenster im Kölner Dom hergestellt hat. Farbiges Licht fällt nun durch den Industriebau auf die erloschenen Feuerstellen der ehemaligen Heizkesselanlage. Industriekultur trifft urbane Kunst. Das ist das Rezept der E-Book. Erbaut wurden die Hallen 1905 am Ostrand von Leipzig als Ausbesserungswerk der Reichsbahn, RAW. Auf dutzenden Arbeitsbühnen wurden Lokomotiven und Eisenbahnwaggons gewartet. Zu Spitzenzeiten arbeiteten hier um die 4000 Menschen. Das RAW war eine eigene Stadt mit Kraftwerk, Werkstätten, eigener Berufsschule und Lebensmittelgeschäften. Nach 1990 wurde der Betrieb schrittweise eingestellt. Heute sind die Hallen weitgehend leer. Statt verglaster Dachflächen gähnen Löcher in der Hallendecke.
Oben sieht man ganz viel diese Kransysteme, die wurden benutzt, um diese riesigen Waggons von A nach B zu transportieren.
Mitorganisator Martin Langhoff hat dafür gesorgt, dass auch die Industriegeschichte des Ortes Teil der Ausstellung ist. Alleine dafür schon lohnt der Besuch. Historische Fotografien und Erinnerungen von ehemaligen Arbeitern sollen die Vergangenheit erfahrbar machen.
Und es ist dieses Jahr tatsächlich auch so, dass der Jahrgang 1953 zur Schlosserlehre sich am zweiten Wochenende trifft. Das sind noch rund 20 Leute aus dem Jahrgang. Und da wird ein großer Teil von denen dann gesammelt auch aufs Gelände kommen und herumlaufen und eigentlich wie so wandelnde Infopoints sind. Und jeder Besucher oder jede Besucherin kann dann einfach spontan direkt die Leute fragen, die hier gearbeitet haben.
Graffiti-Sprayer haben die verlassenen Hallen schon lange für sich entdeckt und über Jahrzehnte ihre Spuren an den Wänden hinterlassen. Ein authentischer Ort urbaner Kultur, der einen allerdings teilweise im Unklaren lässt, ob eine bemalte Wand nun zum Festival gehört oder nicht.
Was wir hier zeigen, ist kein Graffiti. Graffiti sind immer Schriftzüge, Namen, Styles von einzelnen Artists. Also alles, was nach Mural, Bild aussieht, ist schon mal E-Book. Und ansonsten, man muss auch nicht immer gleich alles wissen.
Die Idee, das Festival hierher zu holen, kam von der Stadt Leipzig. Eine dauerhafte kulturelle Nutzung hat der private Eigentümer derzeit wohl aber nicht geplant.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die kommen jetzt von Frederik Wirwig.
In der Debatte über Bradley Coopers künstliche Nase im Film Maestro über den Komponisten Leonard Bernstein verteidigt der Zentralrat der Juden in Deutschland diese Darstellung. Durch Maskenbildung, auch Nasenprothesen einer jüdischen historischen Figur für einen Film optisch möglichst nahe zu kommen, sei aus seiner Sicht unproblematisch, sagte Zentralratspräsident Josef Schuster der Rheinischen Post. Die Familie Bernsteins sehe es in diesem Fall genauso. Die Diskussion über mögliches Jew-Facing und das etwaige Bedienen von Stereotypen war in den sozialen Medien entbrannt. Auch geht es dabei um die Frage, ob Juden von Nichtjuden gespielt werden sollten. Medienberichten zufolge unterstützen die Kinder des verstorbenen Bernsteins den Kurs von Regisseur und Hauptdarsteller Cooper. Schuster betonte zugleich, dass es etwas anderes sei, wenn beliebige jüdische Figuren durch die Verwendung von Stereotypen als eben solche dargestellt werden sollen. Auch die Besetzung jüdischer Figuren mit nichtjüdischen Schauspielerinnen und Schauspielern sei in seinen Augen kein Problem. Es gäbe keine äußerlichen oder charakterlichen Merkmale, die Juden explizit von anderen unterschieden, erklärte Schuster. Eine solche Debatte betone genau diese falsche Sichtweise. Der Deutsche Kulturrat hat auf die Rolle der Kommunen in der deutschen Kulturpolitik hingewiesen. Die Kommunen seien das Fundament der Kulturpolitik, schrieb der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates Zimmermann in einer Pressemitteilung. Neben Bund und Ländern würden die Kommunen den größten Teil der Kulturfinanzierung leisten. Aber auch die Mehrzahl der freiberuflichen Künstlerinnen und Künstler wirke im kommunalen oder regionalen Kontext. Es sei deshalb wichtig, neben der Restitution der Benin-Bronzen oder der Ausrichtung des Humboldt-Forums, das Kommunale nicht aus dem Blick zu verlieren. Das kulturelle Leben vor Ort würden die Museen, die Bibliotheken, die Theater, die soziokulturellen Zentren, die Kinos und die Musikschulen ausmachen. Die Philippinen werden Gastland der Frankfurter Buchmesse 2025. Wie die Buchmesse mitteilte, haben Buchmessedirektor Jürgen Boos und Vertreter des künftigen Gastlandes heute im philippinischen Davao den offiziellen Ehrengastvertrag unterzeichnet. Damit begrüßt die Buchmesse nach Indonesien 2015 zum zweiten Mal ein Gastland aus Südostasien. Auf der diesjährigen Frankfurter Buchmesse im Oktober ist Slowenien der Ehrengast. 2024 ist Italien Gastland. Der Geiger David Garrett wird in diesem Jahr mit dem Opus Classic als Bestseller des Jahres für sein Album Iconic ausgezeichnet. Den durch Auswertung von Verkaufszahlen ermittelten Preis soll der 42-Jährige während einer Gala am 8. Oktober im Berliner Konzerthaus bekommen. Der Verein zur Förderung der klassischen Musik vergibt den Opus Classic seit 2018. In diesem Jahr sind 27 Kategorien vorgesehen. Der 96-jährige schwedische Dirigent Herbert Blomstedt wird in diesem Jahr für sein Lebenswerk ausgezeichnet.
London. In der Museumswelt der britischen Metropole gibt's wieder einmal einen Skandal. Diesmal geht es aber nicht um zweifelhafte Sponsoren oder mangelnden Willen zur Restitution geplünderter Kunstschätze. Nein, jetzt geht es um Diebstahl im Museum selbst. Und zwar nicht in irgendeinem Museum, sondern im British Museum. Wertvolle historische Schätze sind aus dem Archiv des Museums verschwunden. Und Scotland Yard ermittelt. Das sorgt für allerhand Spekulationen in den Medien.
The theft of priceless treasures is a huge embarrassment.
How embarrassing is this? It's extremely embarrassing. This is the most preeminent museums in the world.
A member of staff has been dismissed and the Metropolitan Police are now investigating.
My concern would be that the museum have tried to keep this in-house.
Very embarrassing. Wir haben es gehört, in den britischen Medien rumort es gewaltig. Robert Rothifer in London wird uns nun erklären, worum es in diesem Kriminalfall geht. Was ist denn bisher überhaupt verlässlich bekannt?
Ja, das ist tatsächlich die gute Frage, denn die konkreten Angaben sind eigentlich immer noch dürftig. Also laut einem Statement des Museums, so viel wissen wir sicher, seien Gegenstände im Alter zwischen dem 15. Jahrhundert vor und dem 19. Jahrhundert nach Christus entweder verschwunden, gestohlen oder beschädigt worden. Also ich würde sagen, dieser Zeitraum umfasst jetzt ein gutes Stück der Zivilisationsgeschichte und auch das, was mit diesen Gegenständen passiert ist, ist so gut wie alles. Aber was man sonst noch weiß, es seien kleine Gegenstände, teils aus Gold, teils Schmuck aus Halbedelsteinen oder Glas, aber keiner dieser Gegenstände sei in der jüngeren Vergangenheit ausgestellt gewesen und sie seien in einem Lagerraum des Museums aufbewahrt gewesen und von dort nur für Forschungszwecke ausgehoben worden. Was jetzt wiederum den Geldwert der Gegenstände betrifft, wird auch wieder nichts präzisiert. Auch da kann ich sagen, ich habe gelesen, es seien Stücke, die 50.000 Pfund wert seien, auf eBay um 40 Pfund angeboten worden und daher vielleicht sogar eingeschmolzen worden nach Kauf. Aber aus Erfahrung würde ich der britischen Presse mal nicht in allem trauen. Klar ist jedenfalls, dass einige dieser Gegenstände schon allein wegen ihres Alters sehr großen historischen Wert haben müssen.
Wenn solche Gegenstände, ja, wie soll ich sagen, einfach verschwinden aus dem Museum, da liegt ja nahe, dass da ein Eingeweihter, vielleicht sogar ein Angestellter des Museums beteiligt war. Ist das so?
Ja, genau. Diesbezüglich hat das Museum auch erklärt, dass es rechtliche Schritte gegen einen ehemaligen Mitarbeiter eingeleitet hat. Und damit kommen wir jetzt dann in den Bereich, wo die Medien heftig zu spekulieren beginnen. Da gibt es nämlich den Fall des Peter Higgs, Kurator für die alte griechische Sammlung des British Museum, der vor kurzem vom Museum tatsächlich gefeuert worden ist und dessen Namen und Bild jetzt bereits den zweiten Tag durch die britischen Medien geistert. Allerdings ist es dem Daily Telegraph und der Times auch gelungen, dessen Sohn zu erreichen. Der erklärt, sein Vater habe gar nichts getan und dass vielmehr sein Vater kein Vertrauen mehr zum British Museum habe und dass seines Wissens auch gar nichts abgängig sei.
Kunstobjekte verschwinden, sind verschwunden, aber es ist nicht klar, welche Gegenstände ganz genau. Das klingt abstrus und vage und peinlich für diese Institution, British Museum.
Ja, genau. Hier wird's für das Museum potenziell noch eine Stufe unangenehmer, denn auch laut dem Daily Telegraph wurde das Museum erst von einem Experten darauf aufmerksam gemacht, nachdem eben diese Gegenstände auf eBay zum Verkauf angeboten wurden, und zwar eben angeboten von einem Angestellten unter Pseudonym, dessen PayPal-E-Mail-Adresse aber als die eines Mitarbeiters des Museums identifiziert werden konnte. Es wird aber auch geschrieben, das British Museum hätte über diese Gegenstände oder habe über diese Gegenstände nie ordentlich Buch geführt. Also es gibt nicht einmal Fotos offenbar von all diesen Gegenständen, von denen zigtausende da im Lager liegen. Das heißt, da könnte man schon sagen, der mutmaßliche Dieb in den eigenen Reihen, der hat sich wohl ganz zu Recht gedacht, dass das niemand auffallen wird, weil er ja auch von dieser laxen Handhabe des Index Bescheid gewusst hat. Andererseits müsste man dann aber auch wieder nachweisen, dass diese Gegenstände tatsächlich dem British Museum gehören. Und vielleicht, jetzt spekuliere mal ich, vielleicht erklärt das ja auch, warum das British Museum jetzt zwar sagt, es habe gegen diesen Angestellten rechtliche Schritte eingeleitet, warum dieser Angestellte aber interessanterweise noch nicht verhaftet worden ist.
Very strange, dieser Fall. Aber die Polizei, die ermittelt.
Ja, Scotland Yard ermittelt, die Metropolitan Police hört man, aber offenbar hat das Museum die Geschichte erst mit Verzögerung der Polizei gemeldet. Also George Osborne, falls sich jemand an ihn erinnert, als ehemaligen britischen Schatzkanzler und Vizepremier, der ist heute Vorsitzender des Kuratoriums des British Museum, und der hat gesagt, man habe bereits früher in diesem Jahr, earlier in the year, davon gehört, dass Gegenstände aus dem Museum im Umlauf seien.
Und da stellt sich selbstverständlich die Frage, Herr Rothiefer, warum denn die Polizei so spät eingeschaltet wurde? Auch das ist ja sonderbar.
Ja, sieht zumindest so aus jetzt, so als hätte man versucht, die Sache zuerst mal im Haus zu regeln und dabei vielleicht wertvolle Zeit bei den Ermittlungen auch verloren zu haben. Ja, und diese Sache ist noch einmal pikanter, weil ja Hartwig Fischer, der deutsche Direktor des British Museum, erst Ende Juli angekündigt hat, dass er im Jahr 2024 seine Position verlassen wird. Also Fischer hat sich für den Fall bereits im Namen des Museums entschuldigt inzwischen. Er hat gesagt, die Security-Vorkehrungen seien verschärft worden. Aber es heißt, sein Abgang hätte nichts zu tun mit diesem potenziellen Diebstahl. Und man muss dazu fairerweise sagen, es gäbe auch genügend andere Gründe, warum Hartwig Fischer möglicherweise nicht länger bleiben hätte wollen. Da gibt es zum Beispiel mal die Proteste von Aktivistinnen und Aktivisten gegen die Ölfirma BP, die Sponsor des British Museum ist. Das heißt dazu, diese Kooperation wird nicht verlängert jetzt, aber man weiß noch nicht, wer stattdessen als Sponsor einspringen wird, also potenziell ein Geldproblem. Dazu natürlich noch die nicht enden wollende Kontroverse um die geplünderten Gegenstände aus der Kolonialzeit, die das British Museum entgegen dem internationalen Konsens zur Restitution nicht hergeben will. Also die Benin-Bronzen, das Parthenon-Fries. Vor allem auch, weil die britische Regierung das aus politischen Gründen ausdrücklich nicht will. Und natürlich sind jetzt prompt Stimmen aufgetaucht, die sagen, also vielleicht ist das British Museum auch kein sicherer Ort für das Parthenon-Fries. Was natürlich irgendwie Rhetorik und Unsinn ist, weil das Parthenon Fries liegt ja im Gegensatz zu diesen Schmuckstücken nicht unregistriert in irgendeiner Lade rum. Aber man kann es den Leuten kaum verdenken, wenn sie auf diese Ironie hinweisen. Schließlich ist ja die Argumentation des British Museum immer gewesen, dieses Fries muss in London bleiben, weil das British Museum am besten darauf aufpassen und es der breitesten Öffentlichkeit präsentieren kann. Und da kommt so eine Peinlichkeit jetzt nicht gelegen.
Also ein gewaltiger Image-Schaden auch, aus dem British Museum verschwunden und auf eBay vertickt. Ein Fall, ein Kriminalfall mit einigen abstrusen, skurrilen Hintergründen. Aus London, Robert Rothefer. Dankeschön.
Danke.
Wir haben wiederholt hier in unserem Programm Deutschlandfunk Kultur darüber berichtet, wie russische Behörden mit Repressionen gegen die russische Zivilgesellschaft vorgehen, so auch gegen die Mitarbeiter im Sacharow-Zentrum in Moskau, die sich für Menschenrechte einsetzen und unter anderem die stalinistische Vergangenheit aufarbeiten. Heute nun wurde bekannt, dass die russische Justiz die Auflösung dieses Zentrums angeordnet hat. Und darüber möchte ich nun mit Florian Kellermann sprechen. Er ist zugeschaltet. Herr Kellermann, schönen guten Abend.
Guten Abend.
Beschreiben Sie doch zunächst mal, was das für ein Ort ist, dieses Sacharow-Zentrum in Moskau.
Ja, leider muss man inzwischen sagen, ein Ort war, denn das ist schon seit März auch geschlossen. Da wurde dem Zentrum der Mietvertrag gekündigt von der Stadt Moskau und damit war dann das faktische Aus schon beschlossen. Es ist ein Zentrum gewesen mit zwei sozusagen Einrichtungen. Das eine war ein größeres Gebäude mit einem Museum. Da war eine Dauerausstellung zur Situation der Menschenrechte in der Sowjetunion, zu dem Gulag-System, zu den Repressionen und auch mit temporären Ausstellungen und außerdem mit Veranstaltungen zu historischen und ja auch mit zu politischen Themen. Das andere war auf der anderen Seite einer großen Straße eine Wohnung, wo ein kleineres Museum zum Leben von Andrei Sacharow untergebracht war. Und auch teilweise Dokumente, zum Beispiel die vielen tausenden Briefe, die er bekommen hat von Bürgerinnen und Bürgern der Sowjetunion, wo sie sich über ihr Leben ja auch beklagt haben und ihn gebeten haben, ihnen zu helfen.
Sie haben es gesagt, das Sacharow-Zentrum ist schon seit März geschlossen. Ist das, was jetzt heute passiert ist, gewissermaßen dann nur noch eine Formalie gewesen?
Genau, das ist eine Formalie und ist eben dann auch der Ausdruck dafür, dass der Staat Russland, so wie er heute existiert, die volle Kontrolle will mit Brief und Siegel über den Bereich auch Kultur, Geschichtsaufarbeitung, Vermittlung von Geschichte. Alles, was nicht im Ton gehalten ist, den der Kreml vorgibt, wird geschlossen, wird verboten. Da ist das Sacharow-Zentrum jetzt die letzte Einrichtung in einer längeren Reihe. Memorial, Moskauer Helsinki-Gruppe, das sind auch Institutionen, die in der ähnlichen Richtung ausgerichtet waren und die auch geschlossen wurden.
Also Ende 2021 die Menschenrechtsorganisation Memorial auch aufgelöst. Also so wie Sie es beschreiben, folgt die Justiz da gewissermaßen einem Masterplan?
Ja, das kann man so sagen. Also das sind ja dann auch immer die gleichen Vorwürfe, die da kommen. Also das sind ganz formale, an den Haaren herbeigezogene Vorwürfe, dass in irgendeiner Publikation nicht angegeben war, dass das Sacharow-Zentrum ein ausländischer Agent ist, angeblich nicht angegeben. Das müssen diese sogenannten ausländischen Agenten tun. Sie werden so genannt, wenn sie nur irgendwie unter dem Einfluss von ausländischen Organisationen stehen. Früher, wenn sie Geld bekommen haben, mittlerweile ist es ausreichend, dass sie nur irgendwie unter irgendeinem, wie auch immer gearteten Einfluss stehen. Und das andere, dass eine Organisation wie das Sacharow-Zentrum, die in Moskau registriert ist, dass die auch irgendwie über Moskau hinaus gewirkt hat, was sie natürlich hat. Auch das wird dann als formaler Grund genommen, dass man das schließt. So ähnlich ist auch das Verfahren gegen Memorial verlaufen.
Gibt es denn noch Orte in Moskau, an denen sich Oppositionelle treffen können? Orte für die kritische Zivilgesellschaft?
Ja, die gibt es nur noch eben im privaten Bereich. Die Menschen treffen sich in den Küchen und dort, wo sie sich privat versammeln, aber es gibt eben keine öffentlichen Orte mehr. Moskau war früher eine Stadt mit einem sehr reichen, ja auch politisch-kulturellen Angebot. Da konnte man eigentlich jeden Abend irgendwo hingehen, zum Beispiel zum Memorial oder ins Sacharow-Zentrum oder in eine andere von diesen Einrichtungen. Und jetzt gibt es eben gar nichts mehr. Und auch das Sacharow-Zentrum, selbst als es noch bestanden hat bis Ende Februar, hat ja schon verzichtet weitgehend auf kontroverse Veranstaltungen, weil die Gesetzgebung mit dem großen Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine so gestaltet war, dass man sich nicht mehr frei äußern konnte, egal zu welchem Thema, war das dann gleich eben justiziabel. Und ja, deswegen ist das alles mittlerweile verschwunden und ist so ein bisschen ins Internet gewandert, ins Ausland gewandert und in Russland ja, herrscht Eiszeit.
Es herrscht Eiszeit. Wie schätzen Sie das ein, Herr Kellermann? Werden die Leute da irgendwie resignieren, die Aktivistinnen, Aktivisten, oder werden die, ja, wie Sie es auch beschrieben haben, sich in anderen privateren Kreisen dann doch treffen und versuchen, die Arbeit irgendwie fortzuführen?
Also diejenigen, die sich schon engagiert haben, zum Beispiel beim Sacharow-Zentrum, die auch dort Gäste waren, die sozusagen mit dem Virus der Freiheit infiziert sind, die werden das nicht unterlassen und die werden weitermachen in der einen oder anderen Form, zum Beispiel im Internet. Das Problem ist dann eben die Nachfolge. Das heißt, es kommt dann eben nicht dazu, dass eine neue Generation heranwächst, dass jemand eben zufällig die Angebote wahrnimmt, sich dafür interessiert und dann da mit einsteigt. Also die nächste Generation wird deutlich weniger Verständnis haben für Geschichte und politisch interessiert sein, das merkt man. Und darauf zielt dann letztendlich auch alles, dass das so nach und nach eben abstirbt, diese Art von Zivilgesellschaft.
Das endgültige Aus für das Sacharow-Zentrum in Moskau und damit ein weiterer Schlag des russischen Machtapparats gegen die Zivilgesellschaft. Florian Kellermann war das. Ich danke Ihnen. Und nun hier ein Fazit, der Blick in die Feuilletons, heute wieder von Tobias Wenzel.
Afwar, der neue Film des indischen Regisseurs Sudhir Mishra, zeige, erklärt die Taz, einen hindu-nationalistischen Jungpolitiker, der soziale Medien missbrauche, um Muslime für das Ende der Beziehung zu seiner Verlobten verantwortlich zu machen und so Unruhen auslöse. Wie waren die Reaktionen auf den Film, fragt Christian Hansen. Und der Regisseur antwortet, die meisten haben sich gefragt, wie es der Film durch die Zensur geschafft hat und wundern sich, dass ich nicht verprügelt wurde. Nur wenige hätten das Risiko dieses Films auf sich genommen. Doch scheint Indien freier zu sein als gedacht. Auf die Frage, wieso er keine Probleme mit der Zensur unter der hindu-nationalistischen Regierung bekommen habe, sagt Mishra, ich habe den Zensoren Fakten präsentiert und sie aufgefordert, mir Fehler nachzuweisen. Das konnten sie nicht. Apropos Fakten. Weniger Raunen, mehr Fakten, fordert Thomas Hestermann in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Der Professor für Journalismus meint damit, die Kritik an vermeintlich einseitiger Berichterstattung oder gar Manipulation im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Die dementsprechende Debatte ist seit 2 Wochen in eben dieser FAZ zu verfolgen. Hestermann widerspricht nun Bernd Stegemanns Empfindung, die öffentlich-rechtlichen Sender folgten zum Beispiel beim Thema Migration einer einseitigen Agenda. Hestermann hat dazu empirische Daten erhoben. Dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk Eingewanderte und Geflüchtete besonders wohlwollend darstellte, lässt sich nicht bestätigen, schreibt Hestermann. Tatsächlich zeigt 2023 die Analyse von 506 Beiträgen, dass die öffentlich-rechtlichen Sender die Risiken der Migration ähnlich wie die privatrechtlichen Sender und deutlich stärker als die untersuchten Zeitungen gewichten. Auch der Kritik des ehemaligen SWR-Intendanten Peter Voss, die CDU sei lange nicht sorgfältig genug wahrgenommen worden, widerspricht Hestermann durch Empirie. Tatsächlich zeigen unsere Stichproben 2019, 21 und 23 durchgängig, in der Debatte um Flucht und Einwanderung kommt in den untersuchten öffentlich-rechtlichen Formaten keine politische Kraft mehr zu Wort als die Union. Auch Pressemeldungen der AfD zur Kriminalität in Deutschland hat Thomas Hestermann untersucht und kommt zu dem Urteil, dass die AfD ein Zerrbild verbreite, indem sie entgegen der Faktenlage suggeriere, Ausländer seien besonders kriminell. Man müsse Wähler der AfD kritisieren, schreibt Heribert Prantl in der Süddeutschen Zeitung. Das sei nicht, wie viele dächten, Wählerbeschimpfung. Zum langjährigen Rechtsruck der Partei bis ins Rechtsextreme bemerkt der ehemalige Richter Prantl, jetzt haben die Braunen das Sagen, die die Ausgrenzung von angeblich fremden Kulturen predigen und eine geschlossene, ethnisch homogene Kultur propagieren. Aus dem Nie wieder, das ein Kernanliegen der Mütter und Väter des Grundgesetzes war, wird ein Schon wieder. Wer so eine Partei wählt, der wählt verfassungsfeindlich. Das darf und muss man ihm sagen, weil man den Schutz der Verfassung und des Rechtsstaats nicht einfach allein dem Verfassungsschutz überlassen darf. Das ist keine Wählerbeschimpfung, das ist Aufklärung.
Nicht gerade als aufklärerisch scheint Joachim Huber zu empfinden, dass der WDR in der ARD-Mediathek Shows des Komikers Otto Waalkes aus den 70ern und 80ern diesen Warnhinweis vorangestellt hat. Das folgende Programm enthält Passagen, die heute als diskriminierend betrachtet werden. Schafft es das Publikum nicht selber zu erkennen, was in früheren Jahrzehnten im Komiksektor zulässig war, heute aber unter das Diskriminierungsverdikt fällt? Fragt Huber offensichtlich rhetorisch im Tagesspiegel. Gefallen hat Huber allerdings, wie Otto auf die Warnhinweise reagiert hat, nämlich mit Humor und folgendem Satz. Vor Komik kann gar nicht genug gewarnt werden.
Das war der Blick in die Feuilletons von Tobias Wenzel. Und das war unser heutiges Fazit. Am Mikrofon war Eckart Röhlke. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.